Liebe Gemeinde, ich muss euch bekennen, dass die Frage, die wir uns heute im Gottesdienst stellen, warum soll ich mich als Christ engagieren, überhaupt nicht passt. Ich habe Mühe mit dieser Frage. Nicht, dass ihr mich jetzt versteht, ich habe Fragen gern und ich finde Fragen gut. Aber bei dieser Frage bin ich immer wieder über ein Wort gestolpert, das mich in dieser Fragestellung stört. Und das ist das kleine Wörtli «Warum?». Das schmeckt fast so etwas wie «Was bringt es denn, wenn ich mich engagiere?». Kinder sind Weltmeister mit dieser Frage. Neben dem Wort «Nein», Mama und Papa können sie schon sehr schnell das Wörtli «wegelum» sagen. Sicher kennt ihr alle solche oder ähnliche Begebenheiten. Sebastian, könntest du mir nicht noch geschwind? «Wegelum?» Gabi, würdest du mir nicht noch? Wieso ging ich? Nelly ist doch auch noch da. Fritz, ich wäre dir so dankbar, wenn du mir würdest. Was bekomme ich dafür? Irgendwie scheinen wir genetisch fast darauf gepolt zu sein, dass wir in unserem Umgang von früher Kindheit an lehren, dass wir berechnend sind. Und der Verdacht liegt mir nach, und ich ertappe mich manchmal schon, dass ich das Denken bewusst oder unbewusst auch auf die Gottesbeziehung übertrage. Vielleicht ertappen sie sich ganz heimlich auch manchmal bei so Gedanken. Wenn ich dieses oder eins tue, dann hat Gott ganz sicher Freude an mir. Wenn ich nett bin zu meinen Mitmenschen, wenn ich niemandem etwas zu leid tue, wenn ich schön brav mit Zehnten von meinem Einkommen gebe, und dann rechnen wir noch aus, ob vom Brutto- oder Nettoeinkommen, wenn ich bete, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich mich einsetze in der Gemeinde, weh, dann muss mich Gott doch gern haben. Dann muss mir das Leben doch gelingen. Dann darf ich doch mit Gottes Segen rechnen. Dann bin ich doch sicher ein netter und anständiger Christ. Die Bibel nennt solches Verhalten schlicht und einfach der gesetzliche Weg. Gesetzlich heisst in diesem Zusammenhang, ich befolge bestimmte Regeln und Verhaltensweisen und ernte dafür etwas, in unserem Fall Gottes Segen oder Gottes Gunst. Es kann sogar sein, dass die Gleichung im Leben vielfach aufgeht. Aber auf unsere heutige Fragestellung bezogen, glaube ich, ist sie trotzdem falsch. Wenn ich als Christ so denke, also wenn ich etwas tue für Gott, dann muss mir Gott gnädig sein, dann habe ich keinen Millimeter begriffen, wie hoffnungslos weit entfernt, dass ich von Gottes Heiligkeit bin. Wir können Gott nie und nimmer mit unseren Taten und mit unserem Lebenswandel beeindrucken. Wer so als Christ lebt und verzeiht mir ein bisschen die Härte, der unterscheidet sich in meinen Augen kein bisschen von einem Esoteriker, von einem Buddhist oder jeglichem anderen multireligiösen Mensch, der durch einen guten Lebenswandel seine Seelenheil möchte kaufen. Aber jetzt regt sich doch Widerstand in uns. Fordert uns denn nicht gerade die ganze Bibel auf, Gutes zu tun, den Hungrigen zu essen zu geben, den Unterdrückten zu befreien. Wir haben es vorhin so eindrücklich gehört in der Lesung vom Jesaja-Text. Mal, die Bibel redet vom Tun, sehr eindringlich und sehr konkret. Aber auf die Vorzeichen kommt es darauf ab, wie wir das tun. Und auf vier von diesen Vorzeichen wollen wir jetzt ein bisschen näher eingehen und wollen dazu den gelesenen Predigtext zur Grundlage nehmen. Der Predigtext, der das Letzte war, wo Jesus seine Jünger zurückgelassen hat, sein Vermächtnis, oder wir können da sagen, das Testament, das, was noch gesagt sein muss. Wir haben Trauernde unter uns. Für uns ja die letzten Worte der Verstorbenen, die wir zurücklassen mussten. Ganz wertvolle Worte. Und darum sind ja diese Worte da von Jesus so wertvoll. Und das erste Vorzeichen, das ich daraus herauslese, ist, wir sind Gerüfte. Jesus ruft, wir haben es sogar gelesen, er hat sie bestellt. Jesus ruft, bestellt seine Jünger 40 Tage nach seiner Auferstehung ein letztes Mal zusammen, für ihnen das Vermächtnis zu hinterlassen. Wir können als Christen in dieser Welt nicht leben und dieser Welt nicht dienen, wenn wir nicht selber gerufen sind von Jesus Christus und auf den Ruf eingetreten sind, den erwidert haben. Und Jesus, er ruft jeden Tag Menschen und er ruft auch sie und mich und möchte sie und mich in seine Nachfolge rufen. Haben wir dem Ruf schon mal Folge geleistet? Haben wir schon mal gesagt, ja, ich möchte den Ruf erwidern. Ich möchte dir nachfolgen. Wer das noch nie gemacht hat oder sich nicht sicher ist, sie wird einladen, nach dem Gottesdienst einfach dafür zu kommen, den Schritt mal festzumachen. Weil ohne diesen Schritt, ohne in die Beziehung zu Jesus Christus hineinzukommen, bleiben wir auf dem gesetzlichen Weg. Auf dem Weg, dass wir müssen leisten für Gott. Die Jünger haben das bei Jesus selber erfahren. Die waren da gar nicht anders als wir. Auch sie sind dem gesetzlichen Weg hin und wieder verfallen. Sie waren bei Jesus ja 3 Jahre in der Schule. Sie haben gesehen, wie Jesus aus seiner Vaterbeziehung heraus den Menschen ganzheitlich dient hat. Sie haben seine Lehr- und Heilungsbegabung gesehen. Sie haben aber auch erlebt, wie Jesus sich immer wieder in Situationen danach gegen ihren Willen gestellt hat, wo sie sich für Jesus wollen einsetzen. Stellvertretend 3 Beispiele. Da ist Jesus bei der Martha und der Maria eingekehrt und Martha hat mit der grossen Kelle angerichtet. Gastfreundschaft pur, alles gegeben, wenn Jesus schon bei mir ist. Und Jesus hat sie für die Gastfreundschaft tadelt und hat gesagt, es reicht, wenn du einfach bei mir bist. Der Petrus hat erlebt, wie Jesus im Garten Gethsemane vor der Verhaftung steht. Und er hat Schwert vorgenommen und hat sich verteidigen für Jesus und hat reingeschlagen mit dem Schwert. Und Jesus sagt ihm, steck dein Schwert wieder ein. Und an einem anderen Ort sind die Jünger unterwegs gewesen und sie ganz böse geworden und haben gesagt, Jesus, da hat der Fremde in deinem Namen böse Geister austreibt. Das geht doch nicht. Und Jesus sagt, lasst ihn. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Ich schließe daraus, wir können Jesus nicht ehren, wenn wir uns für Jesus einsetzen wollen. Wir sind Gerüfte. Das zweite Vorzeichen, wir sind Befähigte. Jesus sagt in seinem Vermächtnis, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht's nun hin in alle Welt. Da liegt für mich das zweite Geheimnis. Gott hat im Sohn Jesus Christus die unbeschränkte Vollmacht über Himmel und Erde, ja über das ganze Universum und damit auch über jeden Mensch erteilt. Und mit dieser Vollmacht will Jesus seiner Jünger, die ihm nachfolgen, ausstatten, will ihnen das mitgeben für ihren Dienst. Jesus ist es, der die Befähigung, die Vollmacht und auch den Auftrag zum Dienst schenkt. Er will uns mit seiner Kraft begaben. Die Jünger, die haben nach dem Auftrag ihren Dienst nicht gerade sofort angefangen, sondern es ist noch 10 Tage gegangen, bis ab Pfingsten auf eindrückliche Art und Weise die Kraft vom Himmel, der Heilige Geist, auf sie runtergekommen ist und seiner Art und Weise Jesus konnte dienen, wie sie das vorher nicht kennt haben. Bei der ersten Predigt von Petrus sind 5000 Leute zum Glauben gekommen. Das wünscht sich doch jeder Prediger heute. Jesus will nicht, dass wir für ihn dieser Welt dienen, sondern er will, dass wir mit ihm dieser Welt dienen. Spüren Sie, welchen Unterschied da drinnen liegt? Wir sind gerufen, wir sind befähigt, das dritte Vorzeichen, wir sind gesandt, wir sind geschickt. Jesus sagt in seinem Vermächtnis, macht die Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jüngern. Jesus ist sich bewusst, dass ein Mensch, der sich Jesus Christus anvertraut, nicht einfach automatisch schon gerade ein Jünger und eine Jüngerin von ihm ist. Und darum gibt er klare Handlungsanweisungen, wie wir in seiner Kraft und Vollmacht Menschen sollen zu Jünger machen. Er sagt ihnen, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe. Taufe als Zeichen von der Neuschöpfung, als Zeichen, dass Christus in uns lebt und mit uns lebt. Und dann wird es ganz praktisch. Wir sollen lehren und halten. Und in dem Wort halten ist auch das Wort tun, damit eingeschlossen, was Jesus seine Jünger gelehrt hat, während den 3 Jahren, wo sie mit ihm zusammen waren. Ja, was hat Jesus seine Jünger denn gelehrt? Halten. Was hat er ihnen gesagt, was sie sollen tun? Dazu müssten wir jetzt die Evangelien ja ein bisschen kennen. Und weil wir die Evangelien jetzt nicht einfach quer durchlesen können, habe ich gedacht, wir machen ein Experiment. Wenn jemandem von euch jetzt etwas in Sinn kommt, wo ihr wisst, das hat Jesus seine Jünger gelehrt halten, dann können sie das jetzt einfach laut sagen. Und ich tue es von vorne wiederholen, sofern ich es verstanden habe, damit wir es alle verstehen. Und dann tragen wir so ganz kurz zusammen einen kleinen Strauss, was Jesus seiner Jünger gehalten hat. Wem kommt etwas in Sinn? Tu die Nächste lieben wie dich selber. Entschuldigung. Tu Kranke heilen in meinem Namen, im Namen Jesu. Tu mir nachfolgen. Zu unser Vater, ein Gebet, so sollst du beten. Wenn jemand gross sein will, soll der andere dienen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Einer trage des anderen Last. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan werden. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt und. Wenn wir also wissen, was Jesus seiner Jünger kalt erklärt hat, dann dürfen wir in die Evangelien hineinschauen und nachlesen. Das ist uns überliefert. Und Jesus will, dass wir die Werke tun, die er da hat, in seinem Namen. Und Jesus hat immer ganzheitlich gewirkt. Er hat den Menschen mit Leib, Seele und Geist gesehen, mit seinen jeweiligen Bedürfnissen. Bei Jesus hat das Wort vom Reich Gottes, wir sagen dem Evangelium, die tätige Hilfe, Diakonie und die Sorge um einen Menschen, die Seelsorge, das hat immer untrennbar zusammengehört in seinem Dienst. Und Jesus will, dass Sie und ich in seinem Namen befähigt mit seiner Kraft dieser Welt so ganzheitlich dienen. Ich möchte das kurz zusammenfassen, was ich bis jetzt gesagt habe, in einem Gedicht, das das für mich zum Ausdruck bringt. Viele von euch kennen das. Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Wir sind die einzige Bibel, die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind Gottes letzte Botschaft, in Taten und Worten geschrieben. Und wenn die Schrift gefälscht ist, nicht gelesen werden kann, wenn unsere Hände andere Dinge tun als die seinen, wenn unsere Füße dahin gehen, wohin die Sünde zieht, wenn unsere Lippen sprechen, was er verwerfen würde. Erwarten wir, ihm dienen zu können, ohne ihm nachzufolgen. Ich komme zum vierten und letzten Vorzeichen von unserem Text. Wir haben gehört, wir sind gerufen, wir sind befähigt, wir sind geschickt. Und das vierte Vorzeichen ist, wir sind begleitet. Jesus weiss, wie wir uns fühlen, wenn es darum geht, ihn mit unserem Leben zu verherrlichen und dieser Welt in seinem Namen zu dienen. Er hat schon dann Jünger vor sich gehabt, was für mich so tröstlich heisst, und einige hatten auch Zweifel. Ihnen und mir, wo wir manchmal so zweifeln, wo wir manchmal so von Minderwertigkeit plagt sind, wo wir so verzagt sind, uns so nichts zutrauen, uns allen, sagt Jesus klar und unmissverständlich, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Diesen Satz, den dürfen wir ganz persönlich für uns nehmen, in unsere Situation. Und dann heisst es, Thomas, ich bin bei dir, solange dass du lebst. Und ich bitte Sie, wagen Sie es, Ihren Namen da jetzt einzusetzen und zu sagen, Ihren Namen, solange dass ich lebe, Jesus ist bei mir. Diese Gewissheit, die hilft mir, mich freudig und mutig als Christ zu engagieren. Jesus ist bei mir, ganz gleich, was ich tue und wie ich es tue. Wie lange hat es gebraucht, bis ich geglaubt habe, dass Jesus so bei mir ist, auch wenn es in die Hose geht? Auch wenn ich versage, er ist da, wo es noch nicht das Weltende ist. Mir hilft das, gelassen das zu tun, wo mir vor die Füße und vor die Hände gelegt wird und dann ihm in seinem Namen zu handeln. Und das fällt nicht in Afrika an oder in Asien. Das fällt in meiner Ehe an. Und dort ist es vielleicht manchmal am schwierigsten. Das fällt in meiner Familie an. An meinem Arbeitsplatz. In der Gemeinde, wo wir reingestellt sind. In der Stadt, in den Dörfern, wo wir drinnen wohnen. In der Kraft von Jesus das anpacken, wo Anis hergetragen wird und mit seiner Vollmacht zu rechnen, dass er etwas Gutes daraus macht. Warum soll ich mich als Christ engagieren? Ist unsere Frage gewesen. Es ist mir bewusst, es gibt viel, viel andere Antworten. Heute würde ich nach dieser Predigt sagen, ich will mich als Christ engagieren, weil ich gerufen bin von Jesus, weil ich von ihm befähigt bin, weil ich von ihm beauftragt bin und weil ich von ihm begleitet bin. Jemand, der das konsequent gelebt hat und so zu einem Zeitzeuge geworden ist, weit über seine Zeit hinaus, ist der William Booth gewesen, der Gründer der Heilsarmee. Und in seiner letzten öffentlichen Rede, also in seinem Vermächtnis, hat er in der Royal Albert Hall in London 1912 Folgendes gesagt. Solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Kinder Hunger leiden müssen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Menschen ins Gefängnis müssen, rein und raus, raus und rein, will ich kämpfen. Solange es Mädchen gibt, die auf der Straße unter die Räder geraten, solange es eine Seele gibt, in der das Licht Gottes noch nicht scheint, will ich kämpfen. Und Sie, was weiß ich?